Kölsch und Jod, der Rheinland-Podcast. Die heutige Folge wird präsentiert von der DB Regio NRW. Wir bringen euch gern hin.
Liebe Kölsch und Jod-Familie, wir sind heute in einem Raum, wo ganz fett auf einem roten Leuchtschild steht: Do not disturb, also bitte nicht stören. Ich darf heute aber stören für eine halbe Stunde, und zwar bei zwei Menschen, die ihr wahrscheinlich am ehesten von der Band Eldorado kennt. Manuel Sauer, Simon Kurtenbach, grüßt euch hier in eurer Tonbauhütte. Hallo.
Grüß dich, Nico.
Hi, schön, dass du heute störst.
Ja, erstmal zum Schild. Do not disturb. Leuchtet das wirklich oder ist das ein Dekoschild?
Das ist ein Dekoschild. Also das ist, wird batteriebetrieben, aber der Schalter funktioniert irgendwie nicht. Und das leuchtet nicht.
Wo sind wir hier? Erklärt es bitte mal allen Hörerinnen und Hörern. Was ist die Tonbauhütte? Wo sind wir hier?
Die Tonbauhütte ist letztlich das Tonstudio, das Manuel und mir gehört, das wir gemeinsam seit nunmehr 10 Jahren betreiben und wo wir ja erstmal unseren kreativen Raum haben für ganz viel Musik. Das kann Musik sein für andere Künstler, auch da sind wir fleißig, da werden wir wahrscheinlich heute drüber sprechen. Aber auch Eldorado ist natürlich sehr regelmäßig hier, wir proben hier, wir arbeiten hier gemeinsam. Und darüber hinaus haben wir noch ein paar angrenzende Themen, die nicht unmittelbar musikalisch sind, aber klassisch Tonstudio. Das heißt, wir machen hier zwischendurch Podcast-Aufnahmen oder auch Vertonungen für irgendwelche Dokus oder auch teilweise Filmmusik-Sachen und sowas. Das ist so unser kreatives Zuhause und ein Teil davon ist halt Eldorado.
Das ist also ein Lagerraum für eure kompletten Bandsachen oder stehen auch irgendwo anders noch Schlagzeug, Gitarre und Co.? Weil Gitarren sehe ich hier unglaublich viele.
Ja, ich glaube, in Summe stehen hier so an die 30 Gitarren oder Saiteninstrumente rum. Und wir platzen hier leider so ein bisschen aus den Nähten, weil wir immer weiter wachsen und haben noch eine Garage, wo noch ausgemustertes Zeug rumsteht, was wir nicht so häufig nutzen. Oder jetzt in der Ecke, wo du es gesehen hast, wo unser Eldorado-Equipment seit jetzt 2 Jahren leider Gottes lagert. Proberaumsituation hier in Köln ist äußerste Mangelware. Und deswegen sind wir eigentlich dankbar, dass das hier in der Tonbauhütte möglich ist. Aber es ist halt dann doch schwierig, das so hybrid zu fahren mit Band und Tonstudio im laufenden Betrieb. Deswegen, wir, liebe Hörer des Podcasts, wir suchen dringend einen Proberaum. Meldet euch bitte bei uns.
Von außen muss man ja mal ganz klar sagen, es sieht aus wie so eine alte Industriehalle. Ne?
Das ist es auch, weil ganz, ganz früher, ich weiß gar nicht wann genau, wurden hier Eiswaffeln gebacken. Das ist eine ehemalige Eiswaffelfabrik. Danach war dann ein Trockenbauer hier drin, der hier seine Büro- und Lagerräumlichkeiten hatte. Und dann haben wir nochmal ein bisschen umgebaut, ziemlich fleißig. Auch über Jahre ist hier immer wieder ein bisschen passiert. Ich glaube, du warst so 2018, 2019 das letzte Mal da. Seitdem dürfte sich einiges getan haben. Und inzwischen ist es wirklich ein reines Tonstudio und wird auch ausschließlich als solches und als Lager betrieben.
Wir sind ja nicht ohne Grund jetzt hier im Mai, weil jetzt geht's so langsam los, wieder über Karneval sich Gedanken zu machen. Was werden die Hits der neuen Session?
Ja, das ist immer sehr antizyklisch hier im Tonstudio. Das heißt, im Sommer machen wir uns Gedanken über Weihnachtssongs oder halt natürlich auch die Karnevalssongs. Und das ist immer schwierig, sich dann in kurzer Hose und Flipflops in diese Fastelovenszeit reinzudenken. Das ist, meine ich, also für mich immer so die größte Herausforderung. Aber wir kriegen es dann doch jedes Jahr irgendwie hin, oder Simon?
Ich kann mich noch ziemlich gut daran erinnern, als es dann im August im Aldi nebenan die ersten Plätzchen und sonst was gab und wir hier in kurzer Hose mit der Kelly Family ein Weihnachtsalbum aufgenommen haben und genau diese Plätzchen wahrscheinlich als erste überhaupt gekauft haben.
Spekulatius und Co. oder was?
Spekulatius, Zimt, Kekse, was auch immer.
Wie geht ihr an einen Song ran? Wenn ihr jetzt in die neue Session denkt, Eldorado bracht einen neuen Song, wie macht ihr es?
Ich habe Gott sei Dank dieses Jahr schon ziemlich nah an der, oder direkt nach der Session, das erste Demo schon fertig gemacht, den ersten Song mit den Jungs zusammen geschrieben. Und um dieses Gefühl, was man da hat, wo die Leute drauf stehen könnten.
Das heißt, schnappst du das auf in der Session und nimmst du es direkt ins Handy auf oder wie gehst du es?
Genau. Nimm das ins Handy auf. Mein Handy ist voll mit Müllideen.
Was ist dieser Müll oder was sind diese Ideen? Sind das das, was wir am Ende als Refrain hören? Oder sind das sind kleine Worte?
Das sind so Snippets, die, also ich habe das meistens unter der Dusche oder halt im Bett, wenn ich so am Dösen bin oder so. Dann denke ich immer, boah, das ist eine Riesenmelodie. Dann werde ich wach, singe ich dann mein Handy ein und denke mir, boah, boah, da hast du jetzt aber einen richtigen Hit. Ey, boah, das ist eine Hitmelodie. Hör mir das am nächsten Morgen dann an und denk mir, ach du liebes Bisschen, was hast du dir denn da gedacht? Nee, also das meine ich mit Müll. Also das sind dann irgendwelche gesummten Melodien und nee.
Erinnere mich gerade an einen wahnsinnig spannenden Fall, den ich bis heute nicht ganz verstehe. Ich habe kürzlich mein Handy aufgeräumt. Das heißt, genau das nochmal gesichtet, diese unzähligen, teilweise super alten Melodiefragmente. Und dabei ist mir eine Melodie aufgefallen, die 2 oder 3 Jahre alt ist und die ich komplett vergessen hatte. Und Manuel hat genau aus dieser Melodie im letzten Jahr einen Eldorado-Song gemacht. Und zwar war das die Refrain-Melodie, nee, war das die Mitsing-Melodie von Wenn träumen wieder blöhe. Da 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 da. So ging die Melodie. Ich hatte vergessen, dass es sie gab. Manuel hatte nicht auf dem Schirm, dass die irgendwie mal bei mir angefangen hat. Und ich beim Aufräumen einfach nur das gehört und dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Irgendwo tief in den Köpfen muss es 3 Jahre lang irgendwo geblieben sein, irgendwo abgeheftet, aber ohne irgendwelche Zuordnung oder irgendwas und ist auf einmal wieder aufgetaucht. Und genau so kann das immer passieren. Irgendeine Idee, die du vor 4 oder 5 Jahren unter der Dusche hattest, ist wieder weg und kommt dann aber zum richtigen Zeitpunkt potenziell wieder und wird verarbeitet. Das ist einfach kreatives Chaos in unseren Handys und Köpfen.
Was braucht ein Hit, damit es ein Hit wird?
Ich kann das nicht sagen. Ich kann immer nur für mich sprechen, ob es mir gefällt, ob ich dahinter stehe, ob ich es gut finde. Und ich bin ein großer Feind von diesem Wort Sessionshit. Der neue Sessionshit von. Nee, Sessionshit ist erst dann ein Sessionshit, wenn Aschermittwoch war. Also ein Sessionshit kann man nur retrospektiv irgendwie bezeichnen und nicht vorweg. Das Publikum entscheidet, immer.
An vielen Stellen zählt einfach die eine gute Idee. Und das ist das Thema. Wir versuchen ja alle hier in Köln letztlich das Rad immer wieder neu zu erfinden und die vielleicht immer gleichen oder immer ähnlichen Gefühle in neue Worte zu packen und in neue Melodien. Und wenn man da einen Satz hat oder einen Schnipsel, den man dann sehr gut aufbereitet und rund macht, mit allem drumherum baut, aus dieser einen Idee einen guten Song zu machen, das ist, finde ich, unterm Strich die Kunst.
Das Handgemachte steht im Fokus. Es ist immer bei uns, bei jeder Produktion ist kein Schlagzeug, also aus der Dose oder sowas. Also das ist kein gesampeltes Schlagzeug, was man auf der Klaviatur mit dem Computer einspielt, um das jetzt dem Hörer verständlicher zu machen. Sondern das ist ein komplett mikrofoniertes Schlagzeug, was von unserem Drummer, da drüben steht's, genau, ja. Dann da gespielt wird, bis es perfekt ist. Und das einfach wir zu hören sind und dass das nicht so eine überproduzierte Nummer ist, ja, à la David Guetta oder sowas, also nichts gegen ihn, um Gottes Willen, aber dass wir uns, dass das Publikum uns hört, vom Bass, der vom Andi gespielt ist, bis zum Akkordeon von Simon, bis hin zur Gitarre, der Akustikgitarre von mir und eine Stromgitarre von Bretti, das sind wir.
Das tun wir natürlich für Eldorado und das ist das Gesamt Produkt, was dabei rauskommt, das eine. Und wenn hier jetzt gerade, wir haben heute Björn Häuser aufliegen, wenn Björn Häuser noch hier kommt, dann ist das eine andere Richtung, ist das ein anderes Handwerk oder eine andere Soundästhetik, die dahinter ist. Aber unser Job ist, das irgendwie zusammenzubekommen, das Image und das, wofür der Künstler steht, mit dem entsprechenden Klang.
Welche Künstler waren denn schon hier? Wir haben eben schon die Kelly Family gehört. Das ist ja schon mal ein Name. Vorne im Eingang habe ich war das eine goldene Schallplatte? Mickey, genau. Krause gesehen.
Mickey Krause, genau.
Das war die eine Woche wach Nummer.
Genau, eine Woche wach.
War eigentlich Funky Marys eine Woche lang wach.
Genau, und Mickey Krause hat die dann auf Hochdeutsch gemacht und die ist jetzt, die steht jetzt kurz vor Platin tatsächlich. Die hat Gold geholt und steht kurz vor Platin, ja.
Wieso gibt man so einen Song an Mickey Krause ab und sagt nicht, der bleibt jetzt in der kölschen Landschaft?
Also erstmal ist es Mickey Krause. Also er ist für mich wirklich ein A-Promi in Deutschland mittlerweile. Er ist ein stilvoller Ballermann-Künstler, würde ich ihn jetzt mal nennen. Also der hat immer so ein Augenzwinkern und sagt das immer mit Witz durch die Blume, was da gerade so stattfindet, und nennt jetzt nicht wie manche andere Künstler, die ich jetzt nicht zitieren möchte, dann irgendwie das Kind beim Namen. Mhm. Er ist ein super lieber Kerl und da hat sich jetzt auch über die Jahre eine richtig, richtig gute Freundschaft entwickelt. ja, das ist Micky Krause, das ist ein super lieber Kerl und da, das war eigentlich keine Frage, dass man, dass er den Song nicht noch zu größerem Erfolg verhilft.
So. Der war dann auch hier wirklich oder wie der lief die Produktion ab?
Also ich muss dazu sagen, der Song Eine Woche wach, der stammt maßgeblich aus der Feder von Mike Krämer, der ehemalige Sänger von Milieu. Und da habe ich nur ein paar Prozentpunkte und bin quasi der Nutznießer und bin sehr dankbar, dass ich über Mike Krämer so eine Platte an der Wand hängen habe. Diesen Song, den hat er bei Extreme Sound dann produziert. Also die sind die absoluten Spezialisten auf dem Gebiet Mallorca-Musik.
Auch aus Köln, ne?
Genau, aber wir haben ja eben gesprochen, wir sind eher so auch die Live, das Live-Studio und handgemacht. Micky Krause hat hier ein Live-Album tatsächlich aufgenommen mit seiner Band damals. Und das war auch ganz geil, dass er da auch mal in ein anderes Gefilde reingeschnuppert hat, produktionstechnisch hier bei uns. Genau, und das haben wir hier, das Album, ist das eigentlich veröffentlicht? Ja, schon.
Aber es gibt, also wir haben arbeiten relativ regelmäßig mit Micky zusammen und haben in der Summe sicherlich 10 Titel oder sowas mit ihm gemacht. Teile davon sind veröffentlicht. Wir hatten auch, glaube ich, vorletztes Jahr, das kann ich so nicht sagen, muss ich nackt sehen, haben wir beide mitgeschrieben mit Amaretto, seinem Hauptsongwriter. Also mit ihm arbeiten wir wirklich sehr regelmäßig. Da gibt's viele Songs, das eine oder andere ist veröffentlicht, das eine oder andere vielleicht auch nicht. Das kriegen wir gar nicht immer mit, ehrlich gesagt. Das ist so, unsere Arbeit ist eigentlich in dem Moment beendet, wenn der Song die Tonbauhütte verlässt und dann kriegen wir manchmal mit, was passiert, aber auch nicht immer.
Also Micky Krause, die Kelly Family. Du hast noch ein paar Künstler, oder?
Na, ich bin wahnsinnig schlecht, wir sind beide echt schlecht im Name-Dropping. Ich habe Gott sei Dank eine Referenzenliste gerade gefunden, die ich jetzt ablesen kann, weil ich sonst die Hälfte, und das würde ich nicht böse meinen, wieder vergessen würde. Was ich nicht vergessen kann und was immer noch großartig ist, wir durften einen Song produzieren, der von Udo Lindenberg gesungen wurde. Das war für uns oder für mich persönlich ein absolutes Highlight. Mein Klavier, Manuels Gitarre und sonst was über in Verbindung mit Udo zu hören, das war für mich persönlich gigantisch, diese Kombination zu hören. Also uns selber mit Udo, der Hammer.
Das ist schon Gänsehaut, oder?
Ja, absolut. Aber mein Riesenhighlight hier in der Tonbehütte war, dass wir mit Wolfgang Petri zusammenarbeiten durften. Also das ist so für mich bisher das Allergrößte gewesen, mit diesem Typen hier Songs zu schreiben. Also wir haben 2 Songs, glaube ich, mit ihm geschrieben, ja. Und das Witzige war einfach, das war halt der Wolfgang. Der kam halt hier rein, der Wolfgang Remling. Der hat mit uns Kaffee getrunken, hat mit uns gearbeitet, alles wunderbar. Und wir philosophierten noch so über Tonarten und wie hoch es sein muss, wo die Stimme dann irgendwie auch am besten strahlt und alles. Und dann nahm er sich so meine Gitarre und hat mir dann quasi den Beweis für seine These dann da irgendwie gegeben. Nahm sich die Gitarre und sang dann Wahnsinn von ihm. Also Wahnsinn, warum schickst du mich in die Hölle?
Hölle, Hölle, Hölle.
Genau so, ja.
Lass du kommen.
So, und hat das dann aber in Halbton tiefer gespielt, als es im Original eigentlich war. Und ja, das war halt Wahnsinn. Dann hat er gesagt, ja, das ist aber nicht die richtige Tonart. Er rutschte diesen Halbton höher und sang es nochmal. Und genau da, sagte er, genau da bricht meine Stimme. Da ist das, wo ich an meine Grenze komme. Und das ist entscheidend. Da strahlt die Stimme am besten. Und ich saß dann da und es lief mir wirklich kalt den Rücken runter. Und ich dachte mir, boah, das ist Wolfgang Petri, der hier sitzt. Und da ist es mir eigentlich bewusst geworden, dass dieser so normale Typ Wolfgang Petri war, der da mit dir zusammenarbeitet. Das war wirklich ein unglaublicher Moment, mit diesem Typen zusammenzuarbeiten.
Man muss sich wirklich manchmal dann kneifen oder einfach es bewusst nochmal denken, um sich das bewusst zu machen. Ich habe jetzt mal die Liste so kurz angefertigt, was will ich überhaupt so machen? Also Lindenberg und Petri waren dabei, Micky Krause war dabei, wir haben immer wieder auch regelmäßig Schlagersachen gemacht, Ross Anthony hat hier mehrere Alben Vocals Stück aufgenommen, ich glaube 3 Stück, das kommt ungefähr hin. Mike Leon Grosch war hier, wir haben an Projekten gearbeitet, die dann nicht hier waren, für zum Beispiel Thomas Anders war dabei oder auch David Hasselhoff, aber wie gesagt, die waren dann nicht hier. Wer oft hier war zum Beispiel Martina Hill, großartige, ganz, ganz liebe Comedian, mit der wir immer viel Spaß hatten. Wir hatten letztes Jahr TV Total hier bei uns im Studio. Dann haben wir Hans Süper da gehabt, was auch einfach ein absolutes Vollhighlight für uns war. Ich glaube, es ist wahrscheinlich eine der letzten Tonaufnahmen,
Es ist die letzte Tonaufnahme. Und das Witzige daran war, es war so süß, als der Hans hier vor der Tür stand. Er hatte eine Aldi-Tüte dabei Und da drin war ein Pfund Kaffee. Und er sagt nur, ja, das merkt man doch so, wenn man irgendwo zu Gast ist, da bringt man auch Kaffee mit. So.
Entschuldigung, ich habe keinen Kaffee mitgebracht.
Nico, schäm dich.
Deswegen werden wir uns an den Besuch von Hans ein bisschen länger erinnern als an deinen, aber es ist trotzdem schön, dass du da bist. Ansonsten haben wir gerade Babylon Berlin für arbeiten dürfen, für die Fernsehserie, das war großartig. Wir haben Amazon Podcasts hier zwischenzeitlich aufgenommen. Und dann haben wir natürlich viele Karnevalsleute noch gemacht in den letzten Jahren. Druckluft ganz regelmäßig, Klüngelköp ganz viele Produktionen. Und ansonsten von Funky Marys über Marita Kölner, die Höhner waren auch schon hier.
Und wann muss ein Karnevalssong fertig sein? Also zeitlich gesehen, wir sind im Mai.
Gestern.
Ja. Ja. Ja, also wann wird es anstrengend für euch?
Das ist immer sehr, sehr spannend. Es ist immer so Ende August, Anfang September ist hier so wirklich die Hochphase, wo wir unsere Frauen dann zu Hause sehr selten sehen. Also wir sehen uns häufiger als unsere Familie tatsächlich. Mhm. Und da, wenn es draußen richtig heiß ist und wir uns alle nach einer Kugel Eis sehen, hängen wir hier drin und haben die Klimaanlage auf volle Pulle laufen, damit wir hier fertig werden tatsächlich. Das ist Ende August, Anfang September ist hier die Hütte am Brennen.
Und da gibt's auch ganz, also die ganz extremen Tage sind dann wirklich so, ich erinnere mich, dass ich letztes Jahr zwischendurch morgens um 4 oder 5 hier war.
Dann morgens?
Morgens, ja. Dann habe ich die erste Schicht des Tages übernommen und Manuel hat dann, weiß ich nicht, um 13, 14 Uhr übernommen, keine Ahnung, bis abends um 8 oder 9 gemacht oder so. Einfach um den ganzen Tag nutzen zu können. Das klingt verrückt, ist es bestimmt auch, aber muss ja fertig werden.
Aber Nachtmenschen seid ihr so gar nicht, weil das kennt man doch auch von vielen Produzenten, die nachts erst um 22 Uhr so richtig in den Vibe reinkommen, Songs zu machen, Songs zu schreiben. Seid ihr komplett weg
von? Gar nicht, ja. Krass. Gar nicht. Also wir sind hier wirklich so 9-to-5, das genießen wir schon sehr, dass wir einen normalen Job haben, zu dem wir dann halt morgens hinfahren und dann nachmittags nach Hause fahren. Das ist schon sehr strukturiert, kann man das so nennen, obwohl es nicht strukturiert ist, aber es ist strukturiert, ja.
Aber seid ihr jeden Tag hier?
Ja.
Ja.
Es ist ein sehr warmer Raum, muss ich sagen. Halt mal gerade das Mikro, ich mache mal den Klatschtest.
Ja.
Es ist schon, wie man als Profi-Producer wahrscheinlich sagt, sehr trocken.
Sehr,
ne?
Trocken, ja, genau.
Also hier darf kein Hall sein.
Genau.
Was habt ihr dafür alles gemacht? Kommen wir mal zu den Anfängen. Tonbauhütte, wie habt ihr das Ding aufgebaut? Ich sehe viele Akustikelemente, also Dinge, die Schall schlucken oder absorbieren oder auch reflektieren. Wie geht man da dran? Da muss man ein bisschen Know-how haben. Oder habt ihr euch das selbst beigebracht?
Es war so, dass Manuel in seiner Wohnung und ich in meiner damaligen Wohnung jeweils einen Raum als Tonstudio benutzt haben und wir aber eigentlich uns jeden Tag getroffen haben, um dann gemeinsam dort oder dort zu arbeiten.
Welche Mucke habt ihr damals gemacht? Also wie ging's los? War es direkt kölsche Mucke?
Sehr viel,
überwiegend,
ja.
Ja, überwiegend. Überwiegend kölsche Mucke. Also wie heute noch. Ja.
Und dann aber im Schlafzimmer bei dir, oder?
Ja, damals war das genau. Das wurde dann später mein Schlafzimmer. Als ich damals 2013 nach Köln gezogen bin, habe ich im späteren Schlafzimmer erst das Studio gehabt. Irgendwann dann, als wir 2014 die Räumlichkeiten hier angemietet haben, erstmal umgebaut haben und dann so ab 2015 hier produziert haben, da wurde es dann wieder mein Schlafzimmer, genau. Und wir haben einfach diese Räumlichkeiten entdeckt, beziehungsweise quasi familiär war der Vormieter irgendwie mit Manuel verbunden oder Manuels Onkel war unser Vormieter hier. Daraufhin haben wir die Räumlichkeiten übernommen und erstmal sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt, alles gestrichen und wie du schon sagst, vor allem auch akustisch optimiert.
Warum ist das so wichtig eigentlich? Also könntet ihr euch nicht einfach in einen Raum setzen und Musik machen, wird sich jetzt der Laie fragen.
Also der Simon hat mir das sehr kindlich versucht, damals mal beizubringen. Das hat sich auch bei mir eingebrannt. Er hat das seinen Eltern damals versucht zu erklären, warum er denn so teure und super Boxen braucht, um dann vernünftig zu hören. Und zwar ist das Bild eigentlich, er hat gesagt, Mama, Papa, wenn ich ein Bild malen will und die Scheiben von meiner Brille komplett beschlagen sind, dann sehe ich ja nicht richtig, was ich da male. Und so kann man sich das eigentlich auch bei den Boxen vorstellen oder bei dieser Raumakustik. Wenn man nicht wirklich hört, was man da tut oder das einfach verzerrt ist, was es halt in einem nicht optimierten Raum ist, dann hat man ein Problem. Und deswegen muss das hier alles so optimiert sein.
Also 10 Jahre lang in deinem Kopf behalten, ist ja der Wahnsinn. Das
wird auch immer noch so bleiben, mein Freund.
Ja. Also du bist schon der Soundfetischist?
Ah, ich glaube, das sind wir beide, ne? Aber jeder nochmal auf seine Art und Weise. Jeder von uns hat auch in der täglichen Arbeit so ein Gebiet, wo er ganz besonders darauf fokussiert ist oder jeder hat so seinen Zugang zur Musik, ne? Das ist das Spannende, dass sich das immer wieder trifft bei jedem Projekt aufs Neue. Aber ja, jeder hat so allein, guck mal, Manuel ist Gitarrist, ich bin Keyboarder, allein da fängt es ja schon an, dass jeder einen anderen Blick auf die Sache hat. Und bei mir ist es auch eine Form von Faszination für das Equipment, für die verschiedenen Techniken. Ich bin derjenige von uns beiden, der so im Mixing noch ein bisschen tiefer drin steckt. Und wir haben ganz, ganz viele Spuren. Du kannst dir vorstellen, an jeder Trommel vom Schlagzeug hängt mindestens ein Mikrofon und am Ende gilt es, das alles so zusammenzufügen, dass es die im Zweifel 150, 200 Spuren, also Elemente eines Songs, auf zwei Spuren gut klingen. Und das ist links und rechts. Die linke Box, die rechte Box oder die linke und die rechte Seite des Kopfhörers. Und am Ende müssen all die Informationen so gefiltert und zusammengefügt werden, dass es möglichst überall gut klingt. Und überall heißt sowohl auf dem kleinen Handy, wo kaum Bass und kaum Höhen sind, als auch auf der riesengroßen Anlage, sagen wir mal bei Jeck im Sonnesching, wenn da auf einer Festivalbühne, wo dann einfach 30.000 Menschen zuhören müssen, die Aufnahme, die da läuft, ist ja letztlich die gleiche. Und alles muss überall irgendwie funktionieren. Das ist ganz schön spannend, das immer wieder aufs Neue zusammenzufügen.
Jetzt frage ich mich ganz ehrlich, wann macht ihr eigentlich Urlaub? Weil ihr kommt aus der Session, du sagst, du hast schon den ersten Song wieder im Kopf. Dann sehe ich euch mit Eldorado wieder auf den nächsten Bühnen. Jetzt kommt die Sommerfestivalzeit, dann kommt der genannte August, September. Und dann ist es nicht mehr lang bis zum 11.11. Und ab da geht das Spiel schon von vorn los. Habt ihr überhaupt Urlaub?
Ja, haben wir. Normalerweise machen wir das direkt nach der Session. Das ist jetzt in meinem Fall ist das ins Wasser gefallen, aus beruflichen Gründen, weil es viel zu klären galt und dieses Jahr verzichte ich komplett auf Urlaub. Ich möchte jetzt dieses Jahr richtig reinhauen, Musik schaffen, machen, tun und immer weiter.
Hinter wie vielen Songs steckt ihr eigentlich, wo die Leute gar nicht wissen, dass ihr dahinter steckt?
Also bei mir sind es jetzt 180 Songs, die bei der GEMA monetarisierend sind, also die irgendwie Geld einbringen. Da reden wir jetzt aber nicht von Unsummen, die da pro Song generiert werden. Aber es ist schon, es läppert sich.
Es war früher auch anders, ne? Als wirklich noch physisch viel verkauft wurde. Ne?
Genau. Ja, die Streaming-Portale, die zahlen halt wirklich einen Hauch von nichts aus. Also wenn man da irgendwie 10 Millionen Streams hat, dann kann man da schön, das hört sich viel an, aber da kann man da einmal schön von essen gehen und das war's.
Und ich muss da wie immer mal ganz kurz ein positives Wort für die GEMA bringen. Die wird ja ganz oft gar nicht mal so gut dargestellt. Und unterm Strich ist es wie folgt, wenn Leute in eine Kneipe gehen, dann gehen sie dahin, weil sie andere Menschen treffen und sonst was. Aber wäre da keine Musik, dann wäre es auch nur halb so schön. Und die Leute gucken sich irgendwelche YouTube-Videos an und wäre da keine Musik drunter, sondern es wären nur die Bilder, dann wäre das auch nur halb so reizvoll. Und damit immer da, wo irgendwie mit Musik Geld verdient wird, auch ein bisschen bei den Leuten ankommt, die diese Musik geschrieben haben, dafür ist die GEMA da und das ist eine sehr gute Sache. Die zahlen dann ja in regelmäßigen Abständen irgendwas an uns aus. Das ist mal mehr und mal weniger. Das steht und fällt damit, ob gerade für Spotify ausgezahlt wird, Klammer auf, etwas weniger, oder für den Live-Bereich, Klammer auf, dann doch schon deutlich mehr. Und das alles am Ende des Tages summiert sich dann zusammen.
So, ich war jetzt eine halbe Stunde hier bei euch, habe ein bisschen Einblick ins Musikbusiness bekommen und
ich habe Kaffee getrunken. Hallo.
Ja, ich gehe jetzt zum Aldi, holen von Kaffee für euch. Also das ist schon auch wie bei mir als Morgenmoderator so das Hauptgetränk hier oder wird auch mal, wie heißen ja Kölsch und Jod, wird auch mal ein Kölsch getrunken.
Ja, das machen wir auch, aber jetzt Kaffee ist wirklich schon fast problematisch. Wir ernähren uns hier nur von Kaffee.
Und Wasser sehe ich davon.
Ja, aber das ist nur Deko. Nee, wir trinken hier nur Kaffee und das war wirklich die allererste Anschaffung, die wir hier mit der Tonbeihütte hatten. Die gute Kaffeemaschine, die bis heute noch hält. Die gute DeLonghi, Werbung.
Wohin soll es noch gehen mit der Tonbauhütte? Bleibt es im Kölschen oder sucht ihr auch irgendwann mal einen internationalen Hit?
Das passiert immer ein bisschen von alleine. Also wir freuen uns natürlich, wenn auch Menschen, die gar nicht zwangsweise karnevalistisch tätig sind, sagen, ey, die Jungs machen das echt ganz, ganz amtlich und da möchte ich auch mal hin. Die sollen auch mal an meinem Titel arbeiten. Und wie ja eben erzählt, das passiert irgendwie von alleine. Die Leute kommen erfreulicherweise, und dafür sind wir beide sehr dankbar, gerne zu uns. Und ich würde mir einfach wünschen, dass das genauso weitergeht. Dass einfach das nicht abebbt, sondern die Menschen uns ihre Musik, ihre Kunst auch weiterhin anvertrauen. Und dann wir davon auch weiterhin leben können. Und dann bin ich persönlich total zufrieden damit. Und es ist wahnsinnig schön, diesen Ausgleich zu haben. Das auf der Bühne ist toll und spannend und ist super geil mit den Jungs. Aber ich genieße es auch halt hier zu sein, Zeit hier zu verbringen, in unserem kreativen Zuhause. Und wenn das weiterhin so bleibt, ist für mich alles gut.
Und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das, was du kurz nach der Session da in deinem Handy gefunden hast, nächste Session irgendwo zu hören ist?
Die ist sehr hoch, ja. Die ist sehr hoch. Die ist sehr wahrscheinlich, die Chance.
Also. Komm doch nächstes Jahr nochmal auf den Kaffee rum, dann checken wir mal, ob es das war.
Lieber Manuel, lieber Simon, vielen, vielen Dank. Ihr würdet gerne in den Biergarten, ich weiß, aber die Klimaanlage läuft schon und es wird jetzt weitergearbeitet. Danke euch.
Vielen, vielen Dank für deinen Besuch.
Danke dir.
Kölsch und Jod, der Rheinland-Podcast. Die heutige Folge wird präsentiert von der DB Regio NRW. Wir bringen euch gern hin.